Dankeschön für die herzliche Begrüßung, das Willkommen. Es ist wirklich ein Nachhausekommen, vor allen Dingen, wenn man einen Abend vorher noch bei Sarah und Graziano verbracht hat. Und in der Tat, uns verbindet eine lange, lange Geschichte. Und wenn man so Historiker ist, dann denkt man immer gleich in geschichtlichen Dingen und so, als wir hier den Lobpreis erlebt haben miteinander und gefeiert haben. Und ich sehe den Salvo da vorne. Ja, Halleluja, du, ich kenne den noch, da war er noch ganz klein, als er geboren wurde. Und irgendwie hat mich das sehr bewegt. Gott der Generationen, ja. Der Vater von der Sarah und der Vater von meiner Frau haben vor fast 60 Jahren eine Gemeinde in Frankfurt gegründet. So lange sind unsere Familien schon unterwegs. Sarah hat mal ein halbes Jahr als kleines Kind bei meiner Frau, ihrer Familie gelebt, aus verschiedenen Gründen. Und später habe ich dann den Graziano kennengelernt und dann, als ich ihm dann sagte, dass ich mit einer Italienerin befreundet bin, meine Frau ist auch Italienerin, wir waren im Doppelbett, das war eine ziemlich spannende Geschichte. Weil, als er das hörte, dass ich mit einer Italienerin zusammen bin, dann ist er richtig wach geworden und sagt, ich erkläre dir mal, wie das funktioniert mit den italienischen Frauen, ja. Und deswegen hast du einen großen Anteil daran, dass wir heute schon den 29. Hochzeitstag feiern können. Wow, das ist so gut. Am vergangenen Dienstag war ich auf unserer Bibelschule in Erzhausen. Deswegen müsst ihr nicht gleich, so schlimm ist es nicht, aber. und habe eure Caro begleitet. Wo ist denn die Caro? Da hinten ist sie. Die Caro hat jetzt angefangen, auf dem theologischen Seminar in Erzhausen zu studieren, genau wie Graziano und ich vor 31 Jahren dort angefangen haben. Und ich hatte die große Ehre und das Vorrecht, mit Phoebe für dich zu beten, weil ich gehört habe, da kommt jemand aus der Alive Church in Karlsruhe. Das war klar, dass wir dann für dich beten müssen. Und haben dich alle begleitet. Und wisst ihr, ich liebe es, wenn junge oder ältere Menschen, egal, eine Entscheidung dafür treffen, zu sagen, Gott forme mich. Hier ist mein Leben. Ich gebe es dir. Und ich möchte gern, dass du deinen Willen in mein Herz reinlegst und ich verstehe, zu was ich berufen bin, zu was du mich geschaffen hast, was dein Gedanke ist mit meinem Leben. Das liebe ich. Deswegen bin ich gerne auch auf Bibelschulen oder in Sessions, wo das Wort Gottes gelehrt wird. Ich bin mehr so der Teacher und Graziano ist mehr so der Preacher. Die Unterschiede kannst du dann nochmal irgendwie erklären. Ja? Ich bin mehr so der Teacher und ich liebe es, Menschen zu helfen, das zu entdecken, was Gott für sie vorbereitet hat im Wort Gottes. Und mein Namenskollege Bernhard Röckle hat dann die Festansprache gehalten. Es ging darum, die neuen Studenten aufzunehmen und einzuführen und die, die abgehen, zu entsenden. Und sein Thema war, Gott will uns formen. Gott hat was vor mit uns. Es ist so wichtig, dass wir unser Leben in seine Hände reinlegen, damit er etwas mit uns anfangen kann. Das ist eine Entscheidung, die wir erstmal treffen müssen. Und dann las er einen Text, den werde ich gleich auch lesen, aus Jeremia Kapitel 18, der Töpfer und der Ton. Und dann hat er eine kleine Einleitung gemacht. Und dann hat er wahrscheinlich eine halbe Stunde, Caro, stimmt's, eine halbe Stunde so seine Geschichte erzählt mit ihm, und Jesus, wie Gott ihn geführt hat, wie er ihn berufen hat, wie er geboren wurde, aufgewachsen wurde, seine Familienverhältnisse und die ersten Schritte im Glauben und so weiter. Und er hat sein ganzes Leben so präsentiert, um uns miteinander zu zeigen, was Gott machen kann, wenn ein Mensch sein Leben in seine Hände legt. Das war sehr biografisch und das war auch für den Anlass sehr, sehr gut geeignet. Und als der Tag vorbei war, hat mich das weiter beschäftigt. Denn er hat ja den Text nur so angerissen und dann seine eigene Geschichte erzählt, was okay ist, was gut, er hat das klasse gemacht. Aber wisst ihr, eine gute Predigt ist eine Predigt, die dich noch beschäftigt, wenn du nach Hause gehst. Findest du nicht auch? Ich bin dann nach Hause gefahren und habe mir gedacht, Mensch, Bernhard, mega, klasse, deine Story war so ermutigend. Und trotzdem war dann die Frage, wie geht denn das eigentlich, dass Gott uns formt? Wann sind wir überhaupt bereit dazu, dass Gott uns formt? Und was heißt das überhaupt ganz konkret, auf der Töpferscheibe Gottes zu sein? Das hat mich irgendwie bewegt. Da steckt so viel drin in diesem Text und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss das noch zu Ende bringen. Ja? Irgendwie hat mich das nicht losgelassen. Und deswegen möchte ich mit euch diesen Text heute Morgen auch lesen, weil Paulus Im Epheserbrief, über den wir nachher noch kurz ein Stück lesen werden, im Kapitel 2, Vers 10 sagt, wir sind Gottes Meisterwerk. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor für uns bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Was für ein starker Text. Gott möchte aus deinem Leben ein Meisterwerk machen, sodass du entdeckst, was er für dich vorhergesehen hat, da reinfindest und dadurch einen unglaublichen Impact hast für andere Menschen, für die Welt und selber in der Fülle Gottes lebst. Das ist Evangelium. Und im Alten Testament finden wir hier diese Geschichte aus Jeremia 18 vom Töpfer und vom Ton. Das wollen wir jetzt gemeinsam lesen. Hier heißt es, das Wort, das durch den Herrn zu Jeremia geschah. Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab und dort werde ich dich mein Wort hören lassen. Und er ging in das Haus des Töpfers hinab und siehe, er war gerade mit einer Arbeit auf der Scheibe beschäftigt. Und das Gefäß, das er aus dem Ton machte, missriet in der Hand des Töpfers. Und er machte wieder ein anderes Gefäß daraus, wie es in den Augen des Töpfers recht war zu tun. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, Jeremia. Kann ich mit euch nicht ebenso verfahren wie dieser Töpfer, Haus Israel? Spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand, Haus Israel. Was für eine schöne Geschichte. Erste Lektion. Wie redet Gott zu dir und wann redet Gott zu dir? Ich bin ziemlich guten Mutes, dass du jetzt momentan auf Empfang eingestellt bist. Sonst wirst du nicht in die Kirche gegangen sein. Heute Morgen hast du dir überlegt, gehe ich nicht. Und dann hast du dich entschieden, doch, ich gehe und ich möchte mal hören, was Gott zu mir spricht. Warum soll ich sonst hingehen? Na gut, wegen dem guten Kaffee kann man natürlich auch kommen, klar. Oder wegen den netten Leuten. Aber ich gehe mal davon aus, dass du heute auf Empfang eingestellt bist. Wenn der Gottesdienst vorbei ist, dann beginnt noch nicht der Alltag. Der Sonntag dauert noch ein bisschen, aber dann kommt der Montag, der Dienstag. Und ich weiß nicht, ob es euch genauso geht wie mir. Wenn ich nicht bewusst auf Empfang schalte, dann kann Gott oft auch nicht so zu mir reden. Deswegen ist es gut, Gewohnheiten im Leben einzutrainieren, in den Gottesdienst zu gehen, in eine Kleingruppe zu gehen, morgens sich eine Zeit zu reservieren, zu sagen, Gott, jetzt bin ich hier. Hier bin ich ja, dein Knecht hört. Ne? Das ist gut, weil wir sonst im Trubel des Alltags einfach die leise Stimme des Heiligen Geistes oft gar nicht so mitbekommen. Und hier ist die erste Lektion. Es ist gut, dass wir solche Zeiten haben, aber Gott möchte einen Schritt weitergehen. Vielleicht gerade heute Morgen mit dir und möchte dich daran erinnern, lieber Mann, liebe Frau, ich möchte an jedem Tag und in jedem Augenblick des Tages zu dir sprechen können. Bitte sei aufmerksam. Geh hinab ins Haus des Töpfers. Ich meine, meine Gebetszeit ist schon vorbei, Gott, jetzt ist was anderes dran. Geh ins Haus des Töpfers. Gott könnte genauso gut sagen, geh mal zum Aldi. Oder geh in die Arbeit. Oder sprich mal mit dem. Oder was weiß ich, geh zum Fußball. Und? Das sind die Alltagsmomente, in denen wir drinstecken, in denen Gott zu uns sprechen möchte. Guten Morgen, Heiliger Geist. Und das möchte ich dir als erstes heute Morgen zurufen. Lasst uns doch weitergehen, einen Schritt weitergehen, über unsere reservierten Zeiten hinaus, in dein Lebensstil hinein. Gott, ich möchte jeden Tag und den ganzen Tag über offen sein für das, was du zu mir sagst. Vielleicht ist es gerade das, was du brauchst, diese Ermutigung, diesen Schritt nach vorne zu gehen. Denn wie viel geht verloren an Reden Gottes, weil wir nicht aufmerksam sind? Wie viele gute Gespräche könnten wir führen auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, wenn wir nur hören würden, dass Gott uns gerade jetzt gebrauchen möchte? Jeremia geht also zum Töpfer. Er macht die Tür auf. Im Verkaufsladen ist niemand da. Also denkt er sich, naja, wenn keiner da ist, ich laufe mal durch in die Werkstatt rein. Er läuft also durch in die Werkstatt rein, er sieht den Töpfer konzentriert an der Töpferscheibe stehen oder sitzen und er ist sehr konzentriert, er macht ein wunderbares Gefäß und Jeremia steht dort, denkt sich, na, ich muss ja irgendwas sagen. Morgen Töpfer! Und der Töpfer zuckt zusammen und während er da so erschrickt, missrät ihm das Gefäß, das schöne Gefäß, der ist schon eine Stunde beschäftigt, alles kaputt. Mensch, der ist richtig ärgerlich und zornig, sagt, wie bist du eigentlich überhaupt reingekommen? Schau mal, meine ganze Arbeit kaputt. Immer diese Propheten, die kommen immer um die Ecke und stören, ne? Und sagen immer, dass es anders gehen muss. Und keine Ahnung, ob es so gewesen ist, aber ich könnte es mir vorstellen. Viel Arbeit kaputt gegangen, denn wir lesen ja, dass es ihm missriet auf der Töpferscheibe. Vielleicht, weil er sich erschreckt hat. Aber dann fängt er wieder an und Jeremia sitzt und schaut zu. Und dann sieht er, wie der Töpfer aus diesem kaputten Thron, dem zerstörten Werk, plötzlich was Neues macht. Und er merkt, boah, der Mann, der hat es echt drauf. Der macht aus diesem klebigen, klumpigen Ton, macht er ein fantastisches Gefäß. Und in dem Augenblick spricht Gott zu ihm und sagt, Jeremia, genau das wollte ich dir heute Morgen beibringen. Wenn in deinem Leben irgendwas schief geht oder im Leben von irgendeinem Menschen irgendwas schief geht, ist das nicht das Ende. Sondern Gott kann in jedem Augenblick deines Lebens und mit jeder Lebenssituation, die in deinem Leben vorkommt, zurechtkommen. Auch die größten Zerbrüche deines Lebens, die größten Enttäuschungen und Niederlagen sind für Gott kein Problem. Er kann zu jedem Zeitpunkt neu anfangen zu formen und dein Leben zu einem wunderbaren Gefäß zu machen. Ist das gut?
Ja.
Was für eine Botschaft. Voller Hoffnung, und es geht viel kaputt in unserem Leben. Und da bin ich wieder bei meiner Frage. Wie geht denn das, dass Gott uns formt? Wir sagen das so schön, ich gehe auf die Töpferscheibe Gottes, das klingt blumig und toll, aber was heißt das konkret? Wann sind wir überhaupt bereit dazu, dass Gott das Gefäß, was gerade in unserem Leben so entsteht, kaputt machen zu lassen und neu anzufangen? Wann sind wir bereit zu erkennen, dass wir vielleicht irgendwie da einen mechanischen Fehler drin haben in unserem Weg und etwas verändert werden muss? Sind wir zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens bereit, Veränderungen anzunehmen? Frag mal meine Frau, ich bin 29 Jahre mit ihr verabredet oder schon verheiratet, wie sehr ich mich verändert habe. Ja? Gut, die Hochzeit und die Ehe ist nicht dafür da, den anderen zu verändern, auch klar. Ne? Aber insgeheim hofft man ja schon, oder? Dass so im Laufe der Zeit irgendwie mal der Groschen fällt, nicht wahr? Wann sind wir überhaupt bereit dazu, uns zu verändern? Und ich finde ja drei Dinge im Nachdenken, wann Gott es schafft, uns zu verändern. Wisst ihr, es ist so, Psychologen haben herausgefunden, ein Mensch ist etwa so im Alter von 16, meinetwegen auch 17 oder 18, im Großen und Ganzen fertig, was seinen Charakter anbelangt. Noch nicht seine Ausbildung und so, aber was das Herz des Menschen anbelangt, das formt sich nur einen gewissen Zeitraum unseres Lebens. Und irgendwann mal steht der Mensch. Und danach verändert er sich in der Regel nicht mehr besonders stark, es sei denn, dass ein starkes emotionales Ereignis eintritt, was das Ganze nochmal aufbricht. Also mit der Veränderung ist es nicht so weit her oft in unserem Leben. Manchmal denken wir, wir werden verändert, wir sind immer noch der Alte. Und wirkliche Veränderung, die in die Tiefe geht, braucht besondere Momente, die wirklich an Formen möglich machen. Und das sind die drei Dinge, die ich herausgefunden habe. John Maxwell sagt Folgendes. Veränderung passiert in drei Situationen. Erstens, Menschen verändern sich, wenn genug Leidensdruck da ist, sodass sie es müssen. Wenn sie genug gelernt haben, sodass sie es wollen. Und wenn sie genug empfangen haben, sodass sie es können. Menschen verändern sich, wenn so viel Leidensdruck da ist, dass sie es müssen. Das hört sich nicht gut an. Wenn sie so viel gelernt haben, dass sie es wollen. Oder wenn sie so viel empfangen haben, dass sie es können. Und diesen drei Gedanken möchte ich einmal nachgehen, weil Veränderung ist nötig in unserem Leben. Gott möchte uns formen. Und manchmal kommt er in unserem Leben nicht weiter, weil wir nicht formbar sind. Der Ton ist hart geworden. Erstens, Gott nutzt dein Leiden. Das ist ein sehr sensibles Thema. Da kann man sich schnell vergaloppieren. Denn Leiden sind oft mit Enttäuschung verbunden, mit Tränen, mit Zerbruch. Menschen verstehen Gott und die Welt nicht mehr, verstehen ihre besten Freunde nicht mehr, vielleicht den Ehepartner, der sie verlassen hat, oder die Kinder, mit denen sie sich gestritten haben. Heute Morgen sitzen eine Menge Leute unter uns, die in ihrer Familie auch mit viel Leid unterwegs sind. Warum bin ich krank geworden oder mein Ehepartner? Da spricht man nicht mal eben so leichtfertig drüber. Leiden ist was Schwieriges. Und ich möchte ganz klar machen, Gott ist nicht derjenige, der Leiden permanent in dein Leben reinbringt, um dich formen zu können. Das macht er nicht. Er benutzt das Leiden nur. Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, die bewegt mich. Im Johannes Kapitel 9 wird eine Geschichte erzählt, wie Jesus einen Blindgeborenen heilt. Und der sitzt an der Ecke dort rum. Und irgendwie fragen sich die Jünger, warum ist der krank? Was ist passiert? Und die stellen Jesus die Frage, Jesus, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern? Weil er doch jetzt krank ist. Ihre Idee war, hinter jeder Niederlage meines Lebens steckt ein Grund, den ich selbst verursacht habe oder andere verursacht haben. Ob das Denken richtig ist, ist jetzt ein anderes Thema. Wahrscheinlich nicht. Und die Antwort von Jesus ist so wichtig heute Morgen für dich. Er sagt, weder er hat gesündigt, noch seine Eltern haben gesündigt, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Was will er denn damit sagen, Jesus? Er heilt ihn dann auch. Er will damit sagen, bitte hör auf, dich immer mit dem Warum zu beschäftigen. Warum ist das passiert? Warum hat Gott das zugelassen? Warum ist das gekommen? Es gibt wahrscheinlich keine richtige Antwort darauf. Wir leben in einer Welt, die gefallen ist. Shit happens. Weil wir jenseits von Eden sind, weil wir außerhalb des Paradieses leben. Und diese Welt ist eine zerbrochene Welt. Da passieren diese Dinge, warum auch immer. Je länger wir uns mit dem Warum beschäftigen, auf das wir wahrscheinlich nie eine richtige Antwort finden, desto länger binden wir uns an das Leid oder an unseren Peiniger und sind nicht aufmerksam, dass Gott in dieser Situation noch Möglichkeiten hat, sich zu verherrlichen. Gott gibt dir keine Antwort, warum das passiert ist, aber er möchte deinen Blick schärfen auf das, wozu er es verwenden kann. Frage also nicht so sehr immer nach dem Warum, sondern nach dem Wozu. Wozu kann Gott das gebrauchen jetzt? Was kann er damit machen? Shakespeare hat mal gesagt, jetzt kommt der Teacher, ne? Hört mal zu. Der Kummer, der nicht spricht, nagt leise an deinem Herzen, bis es bricht. Der Kummer, der nicht spricht, nagt leise an deinem Herzen, bis es bricht. Wenn Leid sich nicht löst und zu einer Botschaft wird, dass du eine Erkenntnis gewinnst, Gott ist hier drin und er macht etwas damit, dann bleibt es ein schwerer Stein auf deinem Herzen, bis es zerbricht. Und davon möchte dich Gott heute Morgen befreien. Es kommt auf die Konzentration an. Schaue ich auf das Negative oder schaue ich darauf, wie Gott mit diesen Dingen jetzt umgeht? Bin ich gläubig gespannt? Gott, dir entgleitet nichts. Okay, das Gefährt ist missraten, aber du kannst was draus machen. Die Woche hat mich ein alter Freund besucht. Noch länger befreundet mit ihm als mit dir. Sowas gibt's auch, ja? 70er Jahre, da warst du noch nicht mal auf der Welt. Oder doch, da bist du schon geboren, ja. Da war ich mit dem in der Schule zusammen, mein Freund Peter, er besucht mich. Seit Jahren haben wir uns nicht gesehen, er kommt mit dem Zug. Er steigt aus dem Zug aus, wir sehen uns und sofort sprudelt es aus ihm heraus. Und er sagt, Bernhard, du glaubst gar nicht, was in meinem Leben gerade alles passiert. Ich habe mich beruflich verändert, meine Frau hat sich beruflich verändert, meine Tochter hat den Studienplatz bekommen, den sie immer erträumt hat und. Da passiert gerade so viel und ich denke mir, das kann doch kein Zufall sein. Und da muss ich an dich denken. Wie du dich vor 35 Jahren entschieden hast, Jesus Christus nachzufolgen, wie so eine große Veränderung reinkam, wo du gemerkt hast, das kann doch kein Zufall sein. Ich dachte, was ist hier los? Was passiert gerade in seinem Leben? Sehr spannend. Wir haben einen tollen Abend zusammen gehabt. Vor fast 40 Jahren habe ich mit 16 einen Motorradunfall gehabt. Bei diesem Motorradunfall ist mein linkes Bein kaputt gegangen. Ein paar Mal gebrochen, 6 Operationen, das ist nicht mehr heil geworden. Und lange Geschichte, ich musste wegziehen von zu Hause. Ich kam aus dem Rheinland, aus Bonn, mit 17 da weggezogen nach Freiburg. Und da habe ich keine Freunde gehabt, ich hatte keine Schule. Ich lag ein halbes Jahr im Bett rum, der Arzt sagt, das Bein muss weg. Und da liege ich dort und fange an zu schreien zu Gott, den ich nicht kenne, fange an zu heulen und verspreche ihm alles Mögliche, wenn ich wieder gesund werde. Lange Geschichte. Am Ende ist dieser Umzug, das rausgerissen werden aus meinem Umfeld, was mich festgehalten hat, ja, dieses herausgerissen werden aus diesem Weg, der gerade sich am Formen war, der ist kaputt gegangen. Und nur dadurch konnte es geschehen, dass Gott einen neuen Weg mit mir gehen konnte. Und ich habe dann in dieser neuen Stadt Jesus Christus gefunden. Lange Geschichte. Ich bin Christ geworden. Ich habe das Geheimnis entdeckt, was hinter all dem Sein steckt. Ich habe Jesus Christus getroffen, ich habe mein Leben ihm gegeben und Ich habe so oft darüber nachgedacht, was wäre passiert, wenn dieser Unfall nicht passiert wäre? Wo wäre ich heute? Was wäre aus meinem Leben geworden? Ich bin so dankbar heute, dass Gott es zugelassen hat, dass dieses Gefäß, also dieser Weg, den ich da eingeschritten hatte, misslungen ist. Denn ich wäre heute ohne Gott und ohne Glauben. Wahrscheinlich hätte ich nie im Leben 30 Jahre Ehe durchgehalten. Und dann hat mich Gott auf einen anderen Weg geführt. Heute frage ich nicht mehr nach dem Warum, sondern ich sehe das Wozu. Ich sehe, was Gott daraus gemacht hat. Und ich merke, dieses Leid war nötig, um mich zu formen, mich zu verändern und mich auf den richtigen Weg zu bringen. Und heute sage ich Halleluja. Klingt verrückt. Aber genau das möchte Gott auch bei dir tun. Gerade die Dinge, die in deinem Leben total schief laufen, Gott kann daraus was Neues machen, weil er der Töpfer ist. Er kann aus diesem Material deines Lebens etwas Großartiges machen, ein Meisterwerk. Es hört sich ganz verrückt an, aber es ist die Wahrheit, weil Gott es sagt. Gott verändert uns dann, wenn das Leid groß wird, sodass wir es müssen, weil der Weg einfach nicht weitergeht. Das ist eine Chance in dem Ganzen. Ich möchte dir heute Morgen Mut machen. Es ist eine Chance im Leiden, dass Gott zum Zuge kommt. Sieh es also nicht nur negativ, sondern vertraue darauf, dass Gott das im Griff hat. Erster Gedanke. Zweitens, Gott nutzt dein Lernen. Veränderung und Formung geschieht, wenn wir genug gelernt haben, sodass wir es wollen. Ja, ich habe meinen Freund Peter getroffen, da musste ich natürlich an meine Einschulung denken. Ich habe euch ein Foto mitgebracht. Jetzt können wir mal ein kleines Quiz machen. Wo ist der kleine Bernie? Ja, keine Chance, ne? 1970, Oberpleis im Siebengebirge. Das nächste Foto hilft euch, mich herauszufinden. Ah, könnt ihr mich erkennen? Der Mann mit der Schleife, hä? So eine Sauerei, Alter. Das Mädchen muss ich mir nochmal schnappen, ja? Hier, diesen hier. Die hat mir ihre Schultüte einfach so hinter den Kopf gehalten, dass ich bis in alle Ewigkeit, hätte ich fast gesagt, bis zum Ende meiner Tage mit dieser Schleife da rumrenne. Noch meine Enkel lachen nicht darüber kaputt. Gott verändert uns dadurch, dass wir so viel lernen, dass wir es wollen. Ich sage euch eins, was habe ich gelernt am ersten Schultag? Meine Mutti fragt mich, na Bernie, was hast du denn gelernt am ersten Schultag? Und ich sagte, du musst so machen und immer feste drauf. Versteht ihr nicht, ne? Na, schon klar. Gibt es hier irgendwelche 50-plus-Leute? Ja, auch nicht viele. Junge Gemeinde, klasse. Hey, als ich noch ein Knabe gewesen bin, ja, da haben mich die Jungs auf dem Schulhof immer gerauft. Da lagen solche Trauben bei uns auf dem Schulhof rum. Jedes Mal in der Pause. Die haben dich nicht verprügelt oder so. Da gab es keine Messer. Einfach nur rum, so raufen, ja. Und dann ist keiner groß verletzt worden. Aber so waren halt die Jungs früher, weißt du. Naja, es gab auch noch Ohrfeigen in der Schule. Es war eine andere Zeit. Also mit anderen Worten, ihr merkt schon, ich habe keinen Bock gehabt. Herumraufen und so, das war gut. Die ersten 10 Schuljahre meines Lebens war ziemlich schlecht. Ich war ein ziemlich mäßiger Schüler. Du, wir haben mit Straßenfest gehabt, dann sitzen wir zusammen, Febe und ich, mit unseren Nachbarn. Und dann sagt der eine, meine Tochter hat gerade Abitur gemacht. War ziemlich schlecht, sie konnte in Deutschland nicht studieren. Die mussten nach Maastricht in Holland gehen. Was hat sie denn für einen Schnitt gehabt? 1,4. Und ich dachte mir, mit meinen 3,3 von der Realschule, du. Aber du siehst, was noch aus mir geworden ist, ja. Aber das kam halt später. Gott verändert uns, wenn wir so viel gelernt haben, dass wir es wollen. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass Lernen etwas Positives ist. Dass Lernen Spaß macht, dass Lernen meinen Horizont erweitert und mich verändert. Im Sommer war ich jetzt für eine Woche oder für 2 Wochen in den USA und eine Woche davon auf einem Kongress. Ich war in der Church on the Highlands in Alabama, wo Next Steps geboren wurde. Was für eine Story. Vor 19 Jahren hat Pastor Chris Hodges in deinem Wohnzimmer mit der Kirche angefangen. Das waren 10 Leutchen. Heute treffen sich jede Woche 46.000 Menschen in über 20 Campusgemeinden. Und ich frage, was ist da los? Ich will wissen, was ihr Geheimnis ist. Ich bin hierher gekommen, um zu lernen. Please tell me how it works. Und ich habe da gesessen, ein paar Tage, habe dem Chris Hodges zugehört. Und je länger er spricht, desto mehr ist mir klar geworden. Ach, so geht das. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4. So easy. Naja, so einfach ist es natürlich nicht, aber es ist immer gefährlich, wenn der Pastor in Sommerferien oder irgendwann in den Ferien auf irgendeinen Kongress fährt. Der kommt garantiert zurück und krempelt die ganze Gemeinde um, weil er sagt, jetzt habe ich genug gelernt, dass ich will. Und dann gibt es Veränderungen. Aber es ist tatsächlich so. Wir müssen lernen, damit wir weiterkommen. Auf diesem Straßenfest sitzt neben mir der stellvertretende Superintendent der Evangelischen Kirche von Düsseldorf. Und er sagt zu mir beim Essen, Bernhard, hast du gewusst, dass in Düsseldorf ist die Großstadt in Deutschland, wo am meisten Menschen aus der Kirche austreten? Ich weiß gar nicht, warum. Wir haben doch so gute Angebote. Und ich denke mir, ich weiß schon, warum. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, guck mal. Könnt ihr das erkennen? Honduras 1998. Der Wirbelsturm, der Hurrikan oder Tornado, keine Ahnung, mit dem Namen Mitch, ist dreimal durch dieses kleine mittelamerikanische Land hindurchgefegt. Und die Stadt, die ihr dort seht oder die man nicht mehr sieht, ist komplett verwüstet worden. Nur ein Gebäude ist stehen geblieben. Diese Brücke. Warum ist die stehen geblieben? Na, deutsche Wertarbeit. Ja, wirklich. Von deutschen Ingenieuren gebaut, die ist stehen geblieben. Alles andere ist weg, ja. Aber das ist nicht die Story, ja. Schau mal, was passiert ist. Der Wirbelsturm ist über das Land hin und her gegangen und plötzlich ist der Fluss, der früher mal unter der Brücke gewesen ist, neben der Brücke. Die Brücke ist noch intakt, die funktioniert noch, aber die überbrückt nichts mehr. Und das ist genau das Problem der Kirche, ihr lieben Freunde. Was ist hier los? Habe ich einen Schreck gekriegt? Muss ich zum Ende kommen? Ich habe gerade angefangen. Okay. Die Kirche in unserem Land überbrückt nichts mehr, weil sie den Anschluss an die Gesellschaft verloren hat. So wie die Menschen ticken, zumindest für die allermeisten. Für ganz viele bringt das nichts mehr, hat das keinen Sinn mehr. Man hat die Traditionen irgendwie vergessen, man kann nicht mehr andocken. Und dann überbrücken riesige, schöne Kathedralen und ich liebe große Kirchen. Ich liebe auch Orgelmusik, aber das überbrückt nicht mehr viel. Wir müssen so dringend lernen, und deswegen bin ich so froh, heute Morgen bei euch zu sein, wir müssen so dringend lernen, wie das denn funktioniert, in der heutigen Zeit das Evangelium rüberzubringen. Yes. Danke, Herr Livechurch, danke, Pastor Graziano und Sarah, dass ihr eine Kirche baut, die relevant ist, wo Menschen wieder in Kontakt kommen mit dem, der so weit weg ist. Ihr überbrückt was. Wir müssen lernen. Und wisst ihr, wenn man das gelernt hat, auf der Bibelschule oder auf einer Konferenz, wie das geht, dass man die Menschen in seinem Umfeld erreicht, dann will man was verändern, dann will man die Kirche verändern, weil es nötig ist, weil es unser Herzschlag ist. Und ich mache euch Mut dazu, auf dem Weg weiterzugehen. So wichtig. Lernen setzt Willen frei. Ganz kurz, ihr habt nachher den Next Steps ja hier nach dem Gottesdienst. Und das gilt nicht nur für die Kirche, was ich eben gesagt habe. Es gilt für uns alle, für jeden Einzelnen von uns. Und Next Steps ist das Instrument, um uns zu helfen, den Willen Gottes für unser Leben zu entdecken. Ganz kurz, der Bibeltext, der zugrunde liegt, den finden wir in Epheser Kapitel 1, Vers 17 bis 19. Lasst uns mal ganz kurz da reinschauen. Epheser Kapitel 1, Vers 17 bis 19. Da heißt es, ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Was für ein Gebet, Paulus. Dieses Gebet hat vier Stationen, ganz kurz. Erstens, wenn es darum geht zu lernen, lernen, damit wir wollen. Erstens, was wir lernen müssen und kennenlernen müssen, ist Gott kennenzulernen. Es ist eine der wichtigsten Schlüsselerfahrungen unseres Lebens, zu verstehen, wer ist Gott und wie ist Gott. und was denkt er über mein Leben? Und zu begreifen, dass Gott gut ist, dass Gott Liebe ist, dass Gott das Beste für dich möchte, dass Gott nahe gekommen ist, dass Gott den Preis für dich bezahlt hat, dass Gott auf dich wartet und Ausschau hält nach dir. Das ist die erste grundlegende Erfahrung. Und wenn du einmal begriffen hast, dass Gott dein liebender Vater ist, dann willst du. Du willst in deine Arme laufen, wenn du es verstanden hast. Ich bin so ein Typ, ich habe mich mit 19 Jahren entschieden für Jesus Christus. Ich bin mit drei Freunden, also wir waren zu viert, auf der Straße unterwegs. Wir laufen über die Fußgängerzone, da steht ein Bus, Deutschland braucht Jesus. Und ich sage zu meinen Kumpels, da müssen wir rein. Wir trinken mal einen Tee mit denen. Und die sagen, was ein Knall, wie ein Steuer, eine Sekte oder sowas. Komm, lass uns in Ruhe. Und ich sage, ich gehe alleine rein, geht mal da hin, ich komme dann später nach. Ich sitze 1,5 Stunden in dem Teebus drin. Und als ich da eingestiegen bin, ich wusste es, Jesus Christus lebt. Bin am nächsten Tag reingegangen, am übernächsten Tag und am Samstag und am Sonntag war Gottesdienst. Der Pastor predigt das vierfältige Ackerfeld und fragt, wer möchte sich für Jesus entscheiden? Ich habe mich sofort gemeldet. Ich habe mich sofort an diesem Sonntag für Jesus Christus entschieden. Weil mir die Augen aufgegangen sind, wie Gott ist, Gott kennenlernen, dann willst du. Dann ist es für dich nicht mehr schwer. Wow, das möchte ich haben, wenn das für mich ist. Zweitens, Gott kennenlernen, Freiheit erleben. Freiheit bedeutet, dass Jesus Christus die Macht hat, uns von allen Süchten, von allen Gefangenschaften, von allen Sünden zu befreien und uns zu Menschen zu machen, die ihr Leben gestalten können und nicht gefesselt sind durch irgendwelche Dinge in unseres Lebens, durch traumatische Erfahrungen, durch Süchte, durch Bindungen, durch irgendwas. Freiheit ist das, was Christus für uns erworben hat. Wenn der Sohn euch frei macht, haben wir eben gesungen, dann seid ihr wirklich frei. Freiheit erleben. Wenn du das verstanden hast, dass Christus gekommen ist, um dich in die Freiheit zu führen, dann wirst du gerne mit ihm unterwegs sein. Drittens, Bestimmung entdecken. Gott hat einen Plan für dich. Das ist sowas Geniales, dass Gott für dich einen Masterplan hat für dein Leben. Wenn du das begreifst, dann lässt du alles links und rechts stehen und sagst, ich gebe alles, um da reinzukommen. Manche verlassen ihren Beruf. Manche fangen ganz neu an. Manche sagen, ich reduziere meinen Beruf. Ich will in die Berufung Gottes für mich reinkommen. Manche entdecken, der Beruf ist meine Bestimmung. Und darin bin ich jetzt unterwegs und diene Gott. Und das Leben ist komplett verändert. Und du bist gerne unterwegs. Du willst, weil du es gelernt hast. Viertens, einen Unterschied machen. Hey, du bist dazu berufen von Gott, ein Licht der Welt zu sein. Licht zu bringen in das Leben von anderen Menschen, einen Unterschied zu machen. Hey, wir brauchen Leute, die in ihrer Persönlichkeit von Gott erfüllt sind, mit Hoffnung, mit Zuversicht, die positiv unterwegs sind und die einen Unterschied machen in der Gesellschaft. Ist das nicht großartig? Wenn du das verstanden hast, dazu bin ich da, einen Unterschied zu machen, im positiven Sinne, die Welt ein bisschen besser zu machen, dann bist du motiviert. Und Gott hat heute Morgen für dich diese Bestimmung. Aber ich muss Gas geben. Ich habe noch einen dritten Punkt, Leute. Den mache ich jetzt ganz, ganz schnell. Gott verändert uns, wenn wir genug gelernt haben, was wir wollen. Und das dritte ist, Gott benutzt seine Geschenke. Du wirst verändert, wenn du so viel empfangen hast, dass du kannst. Und diesen Punkt liebe ich ganz besonders. Was bedeutet das, so viel empfangen, dass ich kann? Denk mal an den Zachäus, den alten Gauner, der da oben sitzt auf dem Maulbeerbaum, weil ihn keiner leiden kann. Der wollte unbedingt Jesus sehen aus der Entfernung. Er hat jeden Tag Leute ausgeplündert, ihnen mehr Geld am Zoll abgenommen, als er eigentlich durfte. Er war geldgierig, er war geizig, er hatte keine Freunde, er war einsam. Er war einfach gebunden an das Materielle. Da sitzt er auf seinem Baum und Jesus kommt vorbei und er schaut hoch und sagt, Zachäus, heute muss ich bei dir in deinem Haus einkehren. Kletter schnell runter. Dieser alte Gauner klettert runter, rennt in dein Haus, sagt seinen Leuten, das beste Essen zu kochen und Jesus ist 2 Stunden zum Mittag. Was haben die beiden gesprochen? Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich, dass Jesus ihm nicht die Leviten gelesen hat, sondern er hat einfach gesagt, ich möchte dein Freund sein. Heute muss ich zu dir in dein Haus kommen. Nach 2 Stunden springt er auf den Balkon und ruft raus, Leute, heute ist mir Heil widerfahren. Ich habe so viel Liebe empfangen, so viel Vergebung und Annahme. Ihr habt euer Geld zurück, ihr kriegt es vierfach. Ich will nichts davon behalten. So viel empfangen, dass er kann. Er kann sich lösen von diesem Materialismus, von diesem Geiz und wird ein anderer Mensch von heute auf morgen. Das ist möglich. Denken an die Jünger, die 3 Jahre mit Jesus unterwegs sind und so viel gesehen haben. Und dann wird Jesus gekreuzigt. Er stirbt, er wird begraben. Die Jünger sind alle weg, alle hauen ab. Die wollen am liebsten aufgeben. Dann verkriechen sie sich, weil sie Angst vor den Römern haben. Und dann kommt Jesus und klopft an die Tür. Friede sei mit euch, ich bin's. Sie sind wie die Träumen, das kann doch nicht wahr sein. Bist du es wirklich? Dann sind sie 40 Tage unterwegs und am Ende gießt er den Heiligen Geist über sie aus. Und sie sind völlig veränderte Menschen. Da stehen 3000 Menschen vor der Türe bei den Aposteln. Und Petrus überwindet seine Angst. Er hat voll die Power und fängt an zu predigen, wie noch nie gepredigt hat. 3000 Menschen kommen an diesem Tag zum Glauben. Wo hat er das her? So viel empfangen, dass er es plötzlich kann. Halleluja. Wir nennen das Geistestaufe. Wenn du das noch nicht erlebt hast, dann komm unbedingt und sprich mit Pastor Graziano, mit dem Team. Gott möchte dich freisetzen von den Dingen, die du durch Lernen und durch Aufarbeiten von Problemen nicht lösen kannst. Du kannst aber empfangen die Freiheit und die Kraft, die Gott für dich hat. Und dann kannst du. Ich komme zum Schluss. In meiner ersten Gemeinde, das ist schon lange her, gab es einen Mann, der hat alles falsch gemacht. Er hat seine Frau betrogen, hat seine Frau geschlagen. Er hat Drogen genommen, mit Drogen gedealt. Er hat eine Knarre bei sich gehabt, Leute bedroht. Seine Frau hat sich scheiden lassen, die wollte da raus, das war zu gefährlich. Und es kam, wie es kommen musste. Der Mann war unterwegs, die Polizei ist hinter ihm her. Er rast mit 160 Sachen durch eine Sperrmauer hindurch, knallt an die Wand und steigt unverletzt aus. Was für ein Zeichen Gottes. Aber er landet im Knast und er sitzt dort. Und seine Ex-Frau kommt in diesen Tagen zum Glauben an Jesus Christus. Kommt in die Gemeinde, erlebt Veränderung, Erneuerung. Besucht den Ex-Mann und sagt, Uwe, du glaubst doch nicht, was mir passiert ist. Es gibt Hoffnung für dich. Dann wird der Kerl entlassen, kommt auch mit in die Gemeinde, zieht in die WG. Aber nichts ist verändert. Der dealt immer noch mit Drogen. Nachts kommen die Leute und bringen ihm das Zeugs da rein. Gar nichts verändert. Und dann kommt der Tag, wo ich selbst dabei gewesen bin. Er fährt mit uns auf eine Freizeit nach England. Wir haben so ein Camp dort gehabt. In der Nacht wacht er plötzlich auf und hört sich selber Gott preisen und loben in einer Sprache, die er niemals gelernt hat. Er kann es nicht fassen. So eine Freude erfüllt ihn. Er ist übersprudelt. Am nächsten Morgen sitzen wir zusammen, Morgenandacht. Er sagt, ich habe was zu erzählen. Das ist mir passiert. Und dann fangen wir an zu singen. Der hat noch nie mitgesungen, der Kerl. Aber an dem Tag hat er gesungen, da haben sich die beiden gebogen. So schräg und so schief, aber aus vollem Herzen. Was passiert? So viel empfangen, dass er plötzlich konnte. Die Drogen weg, die Aggressivität weg. Seine Frau wieder angenommen. Sie haben wieder geheiratet und haben nochmal 3 Kinder gekriegt. So viel empfangen, dass er kann. Das möchte Gott auch dir schenken. Ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Ihr Lieben, es ist mir echt so ein Herzensanliegen heute Morgen. Gott will dich formen. Gott möchte aus deinem Leben ein Meisterwerk machen. Und das begeistert mich so sehr. Das Evangelium bedeutet, dass Gott aus meinem Leben das Maximale macht, dass mein Leben zur Erfüllung kommt. Deswegen ist Jesus Christus gekommen, dass wir in der Fülle leben, dass wir im Überfluss leben. Aber unsere Bereitschaft, unser Leben auf seinen Altar zu legen, auf seine Häupterscheibe zu legen, das kann dir keiner abnehmen. Das ist deine Entscheidung. Und heute Morgen möchte ich dich einladen, durch Leiden hindurch, durch Lernen hindurch, durch Empfangen hindurch, dein Leben Gott anzuvertrauen. Wollen wir das gemeinsam tun? Und jetzt noch mit der Band nochmal singen. Ich komme gleich nochmal, um mit uns zu beten. Aber nehme diesen Impuls mit rein. Leg dich auf die Töpferscheibe Gottes. Und Gott macht ein Meisterwerk aus dir. Amen.